Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und gemessen an den kulturellen Bodenschätzen entlang der Mittelmeerküste finden sich hoch im Norden, auf Island, wenige frühe Spuren von Menschenhand. Im späten 9. Jahrhundert sollen sich die ersten Siedler auf der bis dahin naturbelassenen Insel niedergelassen haben. Und die Natur, das war damals in erster Linie das namensgebende Eis von Island. Das schmilzt zusehends dahin, während sich die karge Landschaft der Insel im Laufe der Jahrhunderte zu einem Sehnsuchtsort entwickelt hat. Von mehr oder weniger Individualreisenden aus der ganzen Welt, die vorzugsweise im Sommer auf Island nach Elchen Ausschau halten, auf Islandpferden reiten, über Gletscher wandern und Wasserfälle bestaunen. Im Rahmen unserer Sommerreihe über Wendepunkte habe ich mit dem Schriftsteller und Islandkenner Christoph Magnusson über die wechselvolle Landesgeschichte gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ist vielleicht die gravierendste Veränderung in der Inselgeschichte der Moment gewesen, in dem ein Siedler zum ersten Mal seinen Fuß auf den Inselboden gesetzt hat?
Ja, das ist natürlich eine Sache, die die isländische Geschichte also unterscheidet von den Geschichten der ganzen europäischen Nationen, dass es eben diese Besiedlungsgeschichte gibt. Und das begann schon gleich mit einer massiven Veränderung, nämlich dass Leute ihr Leben in Norwegen hinter sich gelassen haben und in offenen Booten irgendwo auf den Atlantik rausgesegelt sind und ohne zu genau wissen, wo diese Insel Island eigentlich ist. Und die es dann geschafft haben, haben da gesiedelt. Und das hat sich in der isländischen Geschichte aber eigentlich sehr stark fortgesetzt. Es ist ein Land, was eigentlich von dauernden Veränderungen heimgesucht wird oder geprägt wird, wenn man es jetzt nicht so negativ ausdrücken will. Das geht natürlich schon in der Natur los. Also einfach ein Land, das sich andauernd auch vom Aussehen her so verändert. Also wo Vulkanausbrüche, Gletscherläufe, man kann das ja noch heute in Island erleben. Dann ist dann irgendwie da ein Fluss und dann gibt es einen Vulkanausbruch und dann ist der Fluss weg. Das ist einfach ein Land, was sich auch so vom Optischen und von dem Geologischen so stark jederzeit verändern kann, dass das schon auch sehr, sehr stark die isländische Wahrnehmung von Welt geprägt hat, dass alles morgen anders sein kann.
Ja, was hat das gemacht mit den Menschen? Wie blicken die auf die Welt in Island? Vielleicht im Gegensatz zu einem von Naturkatastrophen dann doch eher geschützteren Festland, europäischen Festland zum Beispiel.
Sie machen es mit einer enormen Leidenschaft zum Improvisieren und zum Experiment. Also es gibt eine unglaublich hohe Fehlertoleranz sozusagen. Also da, wo wir Deutschen, glaube ich, dazu neigen, vorher nachzudenken, was kann alles schiefgehen und für welche Eventualitäten muss man vorsorgen. So wird in Island eigentlich erstmal etwas gemacht. Und dann guckt man, welche Probleme wirklich auftauchen und geht die dann an.
Das gute Trial-and-Error-Prinzip.
Genau, und aber auch im Privatleben sieht man das sogar auch. Es gibt unglaublich viele Patchwork-Familien, sehr viel mehr als in Deutschland. Also dieses Trennen und hier noch ein Kind und da und sowas. Also das heißt, im Privaten wird auch sehr viel noch so sozusagen während es läuft dran rumgeschraubt. Und auch im Künstlerischen ist es so. Es fühlen sich einfach sehr, sehr viele Leute ermutigt, sich künstlerisch auszuprobieren. Und man muss eigentlich nicht, wenn dann irgendwas mal schief geht oder schlecht wird oder so, man hat eigentlich mit relativ wenig Häme zu rechnen, sondern eigentlich eher mit so einer grundsätzlichen Anerkennung dafür, dass man Dinge ausprobiert.
Also eigentlich ein gutes künstlerisches Biotop.
Ja, auf jeden Fall. Und gesellschaftlich ist es natürlich auch interessant, wenn man mal so guckt, also was damals, Island wurde ja von dieser schlimmen Finanzkrise heimgesucht 2008. Dadurch, dass das Land so klein ist, 330.000 Leute, sind natürlich solche Ideen, die in der großen, weiten Welt so überall kursieren, wenn die in Island ausprobiert werden. Man sieht also quasi wie an einem Modell sofort, also was das für Auswirkungen haben kann, also im Guten wie im Schlechten. Das ist eben, also die Finanzkrise hat jetzt Deutschland zwar auch getroffen, aber Island war am Rand des Staatsbankrotts. Und auf der anderen Seite sind aber natürlich auch Ideen jetzt von der Geschlechtergerechtigkeit auch einfach sehr, sehr viel schneller umzusetzen. Und Island ist da ja in den Statistiken jetzt auf Platz 1, glaube ich, was den Unterschied betrifft zwischen Gehältern von Männern und Frauen. Und also sowohl im Positiven als auch im Negativen lassen sich Dinge sehr, sehr, sehr schnell verändern. Und man sieht die Auswirkungen dann eigentlich in der ganzen Gesellschaft.
Gucken wir nochmal zurück in die Geschichte von Island. Die Christianisierung um das Jahr 1000. Die Christianisierung hat ja in vielen Ländern ganz erhebliche, große Veränderungen mit sich gebracht. Wie sah das in Island aus? Gab es da auch einen großen Paradigmenwechsel, als sich die christliche Religion sozusagen breit gemacht hat im Land?
Ja und nein. Also auf der einen Seite haben die Isländer auch zur Religion immer ein sehr pragmatisches Verhältnis gehabt. Also in den Reformationswirren der letzte Bischof, der katholische Bischof, der enthauptet wurde, der wurde mit seinen zwei Söhnen enthauptet. Und da sieht man ja schon, wie ernst die das genommen haben mit dem Zölibat bei den katholischen Geistlichen. Also das war auch bekannt, dass der Kinder hatte, ne? Und man hat auch immer eigentlich versucht, also diese heidnischen Kulte, also diesen Glauben an Odin und Thor irgendwie noch so unter der Hand so beibehalten zu können. Das heißt, da waren die Leute jetzt relativ pragmatisch und es hat sich gesellschaftlich vielleicht das gewandelt, dass man nicht mehr irgendwie andauernd sich gegenseitig erschlagen hat, so wie in so einem Wikinger-Ehren-Kodex geprägten Modell. Aber ansonsten hat Religion jetzt also gesellschaftlich weniger Auswirkungen gehabt als in anderen Ländern. Dafür hat es eine ganz, ganz tolle andere Auswirkung, nämlich die Schriftkultur, die durch nach Island gekommen ist. Also man hat auf einmal angefangen, Dinge aufzuschreiben und zwar sehr schnell nicht nur auf Latein, sondern eben auch auf Altnordisch, der Sprache, die damals eben in Skandinavien gesprochen wurde und in Schweden und Norwegen ist man aber nicht auf die Idee gekommen, so schnell das aufzuschreiben. Und das haben die Isländer gemacht und so sind dann diese wunderbaren Isländer-Sagas entstanden im Mittelalter. Also diese quasi großen, realistisch und spannend erzählten Romane, die also von der Besiedlungszeit erzählen. Und dazu hat die Christianisierung Islands Beitrag zur Weltliteratur ermöglicht.
Die haben Sie ja auch selbst übersetzt, diese isländischen Sagas. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass dort wenig von Gefühlen die Rede sei und viel mehr von Handlungen. Sind also diese Sagas voll von Wendepunkten, um das Wort mal wieder aufzugreifen?
Ja, also diese Sagas sind voll von also wirklich absolut radikalen Wendepunkten. Das zeigt schon, was das mit einer Gesellschaft macht, wenn so zwei Wertesysteme nebeneinander existieren. Wie ich eben meinte, das Christliche und noch dieses alte Wikingische, das natürlich zu ganz, ganz, ganz massiven Verwerfungen führt, dass einfach zum Teil Menschen eigentlich noch dieses Heldenhafte ganz gut finden, auf der einen Seite da so als Bauern einfach auch gerne nur, wie es so schön heißt, einfach mal so still sitzen möchten. Und das führt zu ganz massiven Konflikten. Also da sind zum Teil die größten und schönsten Höfe, die werden plötzlich einfach angezündet und die wichtigsten Menschen sind auf einmal überhaupt nichts mehr wert. Das ist natürlich auch dadurch, dass es so ein kleines Land ist, sind einfach die Ausschläge sehr, sehr groß, was also gesellschaftliche und politische Veränderungen betrifft.
Zum Beispiel auch, wenn 1955 Halldór Laxness als erster Isländer den Literaturnobelpreis bekommt, dann ist die Quote gemessen an den Einwohnern auf einmal in die Höhe geschnellt.
Ja, natürlich. Das ist überhaupt die Lieblingsbeschäftigung der Isländer überhaupt, also der Pro-Kopf-Vergleich, was natürlich zu wunderbaren Resultaten führt, weil bei so einer kleinen Bevölkerung kann man natürlich, wenn man nur die richtigen Aspekte nimmt, sehr viel, sehr spektakulär hochrechnen. Also wenn man überlegt, Island hat die meisten Schwimmbäder pro Kopf und die höchste Dichte an Internetanschlüssen und wenn man dann eben bei Nobelpreisträgern guckt, die Zahl war immer null, es gab nie einen. Und dann gab es mit Halldór Laxness eben in den 50er Jahren den Literaturnobelpreis. Auf einmal war diese Zahl 1 und damit pro Kopf so hoch wie in gar keinem anderen Land, weil es ja eben nur 300.000 Isländer gibt. Das heißt, von dem Land mit der niedrigsten Nobelpreisträgerdichte zu dem mit der höchsten Nobelpreisträgerdichte, das hat sich in einem Jahr einfach komplett auf den Kopf gestellt.
So ein Pro-Kopf-Vergleich ist ja auch in einer gewissen Weise immer ein Aufmerksamkeitsinstrument. Wenn wir jetzt nochmal in die jüngere isländische Geschichte blicken, dann fällt wahrscheinlich vielen die Fußball-WM 2016 ein, als das isländische Fußballmärchen geschrieben wurde und alle auf einmal Island-Fans waren. War das in der Außenwirkung, also im Selbstbewusstsein des Landes eigentlich so der jüngste und der größte Wendepunkt?
Also der größte sicherlich nicht, aber auf jeden Fall der jüngste und schon ein sehr, sehr bedeutender. Also auch, weil auch das wieder einfach so eine Veränderung war, die unglaublich schnell gekommen ist. Also auch letztendlich wieder ein Wendepunkt, den man wirklich genau auf dieses eine Jahr zuschreiben kann. Weil noch vor 10, 20 Jahren haben die Isländer eigentlich gar nicht so richtig Fußball gespielt. Handball war das große Ding und die Handballer, die haben dann im Sommer halt auch Fußball gespielt, weil im Winter konnte man nur Handball trainieren, weil es gab keine Plätze, wo man draußen trainieren konnte. Und dann kamen die Handballspieler im Sommer aus den Hallen und gingen auf den Fußballplatz und waren am Anfang des Sommers sehr, sehr schlecht und am Ende des Sommers konnten sie einigermaßen Fußball spielen, aber dann kam der Winter und dann haben sie wieder aufgehört zu trainieren. Das heißt, ihr Fußball war also wirklich komplett irrelevant. Und dann hat man einfach mit einer sehr, sehr, sehr guten Nachwuchsförderung, mit auch viel öffentlichen Geldern, mit viel Jugendförderung, Fortbildung für die Trainer dieses Modell aufgebaut, das dazu geführt hat, dass eben Island dann wirklich eben ins Viertelfinal kam, von der EM in England geschlagen hat 2016. Und das war natürlich eine ganz, ganz, ganz große Veränderung, die sich auch zwar vielleicht ein bisschen abgezeichnet hat, aber letztendlich genau auf diesen einen Tag festlegen lässt. Und das ist sicherlich ein Tag, da wird jeder Isländer wissen, wo war er da, als das passiert war. Weil das hat die Leute schon sehr fasziniert. Weil man muss ja auch wissen, die Isländer sind damit aufgewachsen, dass eigentlich niemand wusste, dass es sie überhaupt gibt. Also bei meinem Vater, der eben ja aus Island kommt, also erst der in den 60er Jahren nach Deutschland kam, niemand wusste, dass isländische Sprache ist. Die Leute haben ihn gefragt, ob er im Iglu wohnt. Und wenn er dann wiederkam, dann meinten sie so, ach ja, du kommst ja aus Finnland. Und dann meinte er, nein, nee, Irland. Und dann, nein, Island. Also für die gab es sozusagen dieses eine obskure Ding da im Norden. Man hatte überhaupt nichts, was man damit assoziiert hat. Und das ist etwas, was die Isländer, glaube ich, auch sehr geprägt hat, dieser Wunsch, von der Welt wahrgenommen zu werden. Und da war natürlich diese Fußball-EM etwas ganz, ganz besonders Tolles.
Christoph Magnusson, Autor unter anderem der Gebrauchsanweisung für Island über die Wendepunkte in der Landesgeschichte. Auch dieses Gespräch können Sie nachhören, wenn Sie mögen, in der kostenlosen DLF-Audiothek-App, die sich ganz einfach auf Ihr Smartphone laden lässt.